passiert.
Christina Nagel über die heute in Paris startenden humanitären Konferenzen zum Sudan, genau ein Jahr nach Kriegsausbruch, damals in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Volker Perthes war von 2021 bis 2023 UN-Sonderkoordinator für den Sudan. Er hatte den Auftrag, an der Spitze einer UN-Mission einen Übergang zu einer Zivilregierung zu schaffen. Spätestens der Kriegsausbruch entzog ihm dafür die Grundlage. Nun ist er wieder in Berlin und nun am Telefon. Guten Morgen, Herr Perthes.
Guten Morgen, Frau Engels.
Wie haben Sie diesen 15. April vor genau einem Jahr erlebt im Sudan?
Das war ein Samstagvormittag. Ich war also nicht im Büro, sondern zu Hause in unserer Residenz. Und dann bekamen wir die ersten Anrufe, dass man Schüsse hören würde. Bald hörten wir sie selbst. Dann kam der erste Anruf von einem der Führer der beiden Konfliktparteien. Er sagte, könnt ihr was tun? Wir werden beschossen. Kurz darauf rief die andere Seite an. Dann haben wir versucht, den ersten Waffenstillstand zu verhandeln. Dazu gab es auch ein bisschen Zustimmung, aber alle Waffenstillstände sind dann sofort gebrochen worden, nachdem die Kriegsparteien ihnen zugestimmt hatten.
Sie haben es angesprochen, Sie waren nach Beginn der Kämpfe als UN-Sonderkoordinator noch über Wochen bemüht, zwischen den Militärführern zu vermitteln. Warum hat es letztlich nicht geklappt?
Nun, wenn zwei Armeen, und es ist ja nicht so, dass das eine organisierte Armee und das andere irgendwie eine Rebellenmiliz sei, sondern das sind wirklich zwei militärische Formationen, die sudanesische Armee und die RSF, die auch aufgebaut worden sind noch von dem alten Regime, um sich gegenseitig in Schach zu halten. Wenn zwei Armeen bereit sind, miteinander Krieg zu führen, wenn sie genug Ressourcen haben, wenn sie auch Unterstützung von Nachbarstaaten haben, dann kann eine politische UN-Mission, die eigentlich die Demokratie fördern soll, und dann können auch andere Staaten, die versuchen, gute Dienste zu leisten, relativ wenig ausrichten. Ressourcen sind wichtig, Interessen sind wichtig und beides war sehr viel stärker als die politischen Fähigkeiten und der politische Wille der internationalen Gemeinschaft, dies zu stoppen.
Sie selbst wurden dann später von der sudanesischen Regierung zur unerwünschten Person erklärt, weil die Führung in Khartoum von den Vereinten Nationen verlangte, sich allein auf Seite der Regierung, also ihre eigene, zu stellen. Sie mussten dann den Sudan verlassen. Wie hat sich die Lage seitdem entwickelt?
Nun, eigentlich ist alles nur noch schlimmer geworden oder schlimm geblieben. Die humanitäre Situation vor allem hat sich ganz erheblich verschlechtert. Sudan ist heute, und das geht natürlich angesichts der Nachrichten über Gaza und Iran und Ukraine völlig unter, Iran ist heute die größte humanitäre Krise in der Welt mit über 8 Millionen Menschen, die entweder im Land oder außerhalb der Grenzen des Landes Zuflucht gesucht haben, die vertrieben sind, mit einer drohenden Hungersnot, weil angesichts der Kriegsverhältnisse auch nicht mehr gesät und nicht mehr geerntet wird, weil Hilfsorganisationen keinen Zugang haben. Und die Hilfsorganisationen selbst, und darum geht es ja heute auch bei der Konferenz in Paris, bekommen von der internationalen Gemeinschaft auch nicht die Ressourcen, nicht das Geld, was sie brauchen würden, um wirksam Hilfe zu leisten.
Über Ressourcen verfügen dagegen die Konfliktteilnehmer. Sie haben es angesprochen, die Armeen können auch deshalb weiterkämpfen. Ist aufgrund dieser Situation und aufgrund der auch von der internationalen Gemeinschaft nicht groß aufgebautem Druck dieser Konflikt auf absehbare Zeit überhaupt lösbar? Was wäre dafür notwendig?
Notwendig wären mehrere Dinge. Auf der einen Seite, dass die regionale und internationale Gemeinschaft, also die nahen und ferneren Nachbarn, aber auch die großen Spieler auf der Weltbühne, tatsächlich ein Verhandlungsforum aufbauen und nicht 3, 4, 5 verschiedene, dass sie gemeinsam ein paar Prinzipien zumindest vereinbaren, was heißen könnte und heißen müsste, denke ich, keine Rüstungsexporte in den Sudan, aber auch keine Goldexporte mehr aus dem Sudan, mit dem beide Konfliktparteien weiterhin ihre Waffen- und Munitionskäufe finanzieren. Es muss zudem eine Stärkung der zivilen, der gesellschaftlichen Akteure geben, derjenigen, die leiden unter dem Krieg. Es gibt eine aktive Zivilgesellschaft, es gibt sozusagen No-Name-Organisationen, die den Menschen helfen, aus dem Konfliktgebiet herauszukommen, die medizinische Hilfe leisten. Wenn man die und die politischen Parteien, die es ja auch noch gibt, zusammenbringt und schon mal eine Alternative aufbaut für den Tag nach dem Krieg, dann wäre das ein guter, ein gelungener Beitrag, der internationalen Gemeinschaft. Aber wichtig ist tatsächlich, ich habe das gesagt, dass die Ressourcen ausgetrocknet werden, dass es keine regionale Unterstützung mehr gibt für die beiden Kriegsparteien.
Ressourcen austrocknen für die Konfliktparteien und mehr Beachtung des Konflikts. Sie haben es angesprochen, heute in Paris eine internationale humanitäre Konferenz, die vor allem Hilfsgelder organisieren und beschaffen will. Die Konfliktparteien selbst sind aber nicht dabei. Kann dann diese Konferenz im humanitären Bereich überhaupt irgendetwas bewirken?
Nun ja, die humanitären Akteure müssen selber die Hilfe aufbringen und müssen versuchen, sie an die Menschen zu bringen im Sudan. Dazu brauchen sie tatsächlich die Kooperation der Konfliktparteien. Aber die Konfliktparteien wären bei einer humanitären Konferenz sicherlich die falschen Teilnehmer. Sie tun ja alles andere, als die humanitäre Situation zu fördern. Was es braucht, und da gibt es tatsächlich einen sinnvollen Ansatz, der Amerikaner und der Saudis, wäre eine Wiederaufnahme von militärisch-technischen Gesprächen über einen Waffenstillstand. Saudis und Amerikaner hatten vor einem Jahr und dann für mehrere Monate nach Jeddah eingeladen, und das war bisher auch das einzige Forum, was die beiden Konfliktparteien akzeptiert haben, um gemeinsam dorthin zu gehen. Dies wieder aufleben zu lassen, ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz. Bislang hat allerdings die Armee gesagt, dass sie zu Gesprächen nicht bereit ist, bevor sie den Krieg gewonnen hätte.
Herr Perthes, setzen wir hier einen Schnitt, denn vor Ihrer Zeit als UN-Sonderbeauftragter für den Sudan waren Sie Direktor der Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie haben sich über Jahrzehnte auch gerade mit Ihrer Expertise zum Iran einen Namen gemacht. Auch jetzt sind Sie wieder für die Stiftung Wissenschaft und Politik tätig. Und natürlich der aktuelle Anlass, die jüngsten Angriffe Irans gegen Tel Aviv, machen es notwendig, auch Ihre Einschätzung zur Lage dort zu hören. Herr Perthes, schon früher waren ja hochrangige iranische Führer bei mutmaßlichen israelischen Angriffen getötet worden. Doch die iranische Führung hatte als Reaktion nie direkt Israel angegriffen. Warum gerade jetzt?
Ich denke, die iranische Führung hat sich selber unter Druck gesetzt. Sie hat seit dem 7. Oktober von Solidarität mit der Hamas, mit den Palästinensern gesprochen und gleichzeitig ihren Verbündeten im Libanon, also die Hisbollah, oder im Jemen, den Houthis, gesagt, macht ihr mal kleinere Angriffe auf Israel, wir halten uns zurück. Das ist also nicht richtig glaubwürdig. Das ist zwar Staatsräson, wenn Sie so wollen, sich nicht selber in einen Krieg zu involvieren, passt aber nicht zur selbstverpflichtenden revolutionären Agenda oder zum entsprechenden Verständnis des Regimes. Insofern hat man jetzt gesagt, es gibt hier ein Anlass, nämlich diesen Angriff auf das Konsulat in Damaskus, womit Israel eine Grenze überschritten hatte, dass auch wir eine Grenze überschritten haben. Unverantwortlich ist es trotzdem, weil jede Grenzüberschreitung ist ein weiterer Schritt auf der Eskalationsspirale. Jetzt haben beide Staaten das getan, und ich würde sagen, es ist eine gute Gelegenheit, die beste Gelegenheit, mit der Eskalationsspirale zu stoppen und zurückzukommen zu Spielregeln, wo zumindest Israel und Iran sich nicht gegenseitig von ihrem Territorium aus angreifen.
Über die Kräfte innerhalb der iranischen Führung kann man immer wenig sagen. Nach außen hin wirkt das relativ monolithisch, dieser Block. Kann man trotzdem irgendeine Analyse dazu liefern, ob es innerhalb der iranischen Führung da auch Auseinandersetzungen gibt, ob dieser Kurs nun wirklich der richtige war, sich so auch ins Risiko zu begeben und Israel anzugreifen?
Das weiß ich natürlich nicht, und ich glaube, da muss man als Wissenschaftler auch gelegentlich zugeben, dass man Dinge nicht weiß und in diese schwarze Box nicht hineinschauen können. Was wir sagen können, auch von Kontakten, die wir selbst über Jahre mit dem Iran gehabt haben, ist, dass die iranische politische Elite bei allen politischen Differenzen, die sie haben und die sie auch in Wahlkämpfen immer wieder gezeigt haben, dass sie sich einig sind, dass Regimeerhalt, also Erhalt der Islamischen Republik, die Priorität Nummer eins ist. Und das heißt eben auch und hat geheißen, dass man zwar bereit ist, Alliierte oder Proxys wie die Hisbollah oder wie die Houthis im Zweifelsfall zu opfern, aber nicht die Existenz des islamischen Regimes, und dass man deshalb eine volle Auseinandersetzung, einen Krieg mit Israel oder schlimmer noch mit den USA vermeiden will. In diesem Sinne hat die iranische Führung ja auch in den letzten Wochen ganz deutliche Botschaften an die Amerikaner geschickt, dass sie keinen Krieg suchen, dass sie einen Krieg vermeiden wollen.
Sie haben es eben angesprochen, es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, diese Eskalationsspirale zu stoppen. Sie haben die USA angesprochen. Welche Akteure können noch eine wichtige Rolle spielen, um diese Deeskalation zu erreichen?
Naja, die USA bleiben hier der wichtigste Spieler und bei allem Gerede über Ende der Unipolarität oder Multipolarität, von dem auch gerade die Iraner viel reden, sie gucken dann eben doch darauf, was in Washington geschieht. Die Amerikaner haben hier den größten Einfluss, vor allem auch auf Israel. Sie haben gezeigt in den letzten 2 Tagen, dass sie Israel effektiv schützen können. Und deshalb haben sie auch diplomatischen Einfluss. Die regionalen Staaten sind nebenher wichtig, Vereinigte Arabische Emirate oder Saudi-Arabien, die ja jetzt auch gezeigt haben, dass sie im Zweifelsfall bei allen Auseinandersetzungen über die Art und Weise, wie der Gazakrieg von Israel geführt wird, dass sie kein Interesse daran haben, dass Israel existenziell gefährdet wird, dass sie sogar bereit sind, iranische Raketen abzuschießen, die über ihr Gebiet auf Israel geschossen werden.
Volker Perthes war das und wir haben es gerade gehört, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische und die USA könnten eine wichtige Rolle spielen, um eine Deeskalation im Konflikt zwischen Iran und Israel erreichen. Und da liegt die Vermutung nahe, dass dann der Sudan wieder aus dem Fokus geraten wird, für die diese Akteure ja auch wichtig werden. Vielen Dank an Volker Perthes, seine Analyse sowohl zum Sudan als auch zum Iran heute. Alles Gute nach Berlin.
Vielen Dank, Frau Engels. Auf Wiederhören.
6:59 Uhr. Sie hören die Informationen am Morgen in Deutschlandfunk und nach den Nachrichten und der Presseschau auch ein Interview zur Entwicklung in Nahost mit Katharina Dröge. Sie ist eine der Fraktionschefinnen der Grünen im Deutschen Bundestag.